Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Frank Capellan im Gespräch mit dem SPD-Politiker Franz Müntefering.
Weniger palavern, mehr machen. Auch wenn das kein Zitat ist, der Satz passt zu Franz Müntefering. Denn das ist sein Anspruch und so redet er auch. Ein Mann für die kurzen, prägnanten Sprüche, geradlinig, kein Zauderer. Er ist das, was landläufig gern als Urgestein der SPD bezeichnet wird. 1940 geboren, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, mit 14 in die Lehre gegangen, dann Industriekaufmann in der Metallverarbeitung, seit Jahrzehnten Parteimitglied, 31 Jahre davon im Bundestag. Müntefering war viel in Spitzenämtern, Bundesgeschäftsführer, Minister auf Landes-, später auf Bundesebene, SPD-Generalsekretär, Fraktionsvorsitzender, als Rot-Grün regierte, dann zweimal SPD-Parteivorsitzender, schließlich Arbeitsminister und Vizekanzler in der Großen Koalition an der Seite von Angela Merkel, ab 2005. Gemacht, aber gezwungenermaßen auch viel geredet, hat Franz Müntefering, als es um ein zentrales Vorhaben der Regierung Schröder ging, um die Sozial- und Arbeitsmarktreform, die sogenannte Agenda 2010. Damals, Anfang der Nullerjahre, hätte es die Partei fast zerrissen. Als Fraktionsvorsitzender war Müntefering schwer gefordert. Auch für die Rente mit 67 musste er viel Kritik einstecken. 2007 kam sie dennoch durch Bundestag und Bundesrat. Dem Parlamentsbetrieb sagte der Sauerländer 2013 schließlich Ade. Das Machen will er aber auch weiter nicht lassen.
Wir haben jetzt allen Grund, wehrfähig, kriegsfähig, nötigenfalls auch zu sein, wenn es Leute wollen. Wir dürfen nicht Anlass sein und Grund geben dafür. Aber wir müssen signalisieren.
Herausfordernde Gegenwart über demokratischen Zusammenhalt.
Franz Müntefering, wir freuen uns, dass Sie zu Gast sind bei uns hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Zuletzt waren Sie vor 4 Jahren, kurz vor Ihrem 80. Geburtstag, genau hier an dieser Stelle. Da haben wir beide auch miteinander gesprochen. Gesundheitlich liegen seither schwere Zeiten hinter Ihnen. Schwere Wochen. Sie hatten eine schwere Herzoperation im vergangenen Jahr. Wie geht es Ihnen heute?
Ich sage immer so 3/4 gut und auf aussteigendem Ast, aber bin noch nicht so ganz fit, das muss man auch sehen. Wenn ich sitze und spreche, das ist kein Problem, das strengt mich auch nicht sonderlich an, auch Konferenzen nicht. Aber wenn ich mich bewegen muss oder viel bewegen muss, dann ist das schon eine Strapaze und deshalb muss ich da immer noch üben, dass die Muskeln richtig wiederkommen. Die gehen ja weg, wenn man so lange im Bett liegt.
Diese Herzgeschichte war nicht ohne, haben wir dann später gehört, dass hätte auch anders ausgehen können.
Das war, im August ist es ein Jahr, dass die Operation war. Das ja, hätte, ich habe nicht wirklich Angst gehabt, dass ich sterben könnte. Und wir haben auch drüber geredet und so. Aber es war schon schwierig. Das war ganz klar. Es hat auch einige Stunden gedauert. Die mussten einen Herzschrittmacher versetzen, den ich hatte, was kaum jemand wusste, schon seit 10 Jahren. Und dann die Herzklappe musste gemacht werden. Und das war, ja, Riesenrespekt und Dankeschön an die Ärzte und alle, die da mitgeholfen haben.
Sie sind ja großer Fußballfan. Da haben viele Mediziner jetzt gewarnt, mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft. Zu viel Aufregung ist nicht gut fürs Herz. Aber bisher geht's, oder?
Ja, also Fußball interessiert mich schon. Mannschaftssport habe ich von klein auf gelernt und selbst lange gespielt. Bis im Bundestag hatten wir eine eigene Mannschaft.
Sie haben selbst gespielt, ja.
Da habe ich selbst gespielt und da hänge ich auch immer noch dran. Aber ich gehe nicht in ein Stadion oder so, sondern gucke mir das so an, wenn ich dazu komme.
Beim Fußball läuft es bei der SPD nicht so. Da kriegen Sie hohen Blutdruck, wenn Sie jetzt an die Ergebnisse denken nach der Europawahl?
Ja, also die Umfragen, die wir haben und auch die Ergebnisse jetzt bei der Europawahl, die sind, weiß Gott, nichts, auf was man sich ausruhen kann. Und deshalb steht jetzt wirklich die Frage im Raum, was da eigentlich getan werden kann, was passieren kann für die Politik. Wenn die nächsten 2 Jahre in den Wahlen, wenn die so laufen wie das jetzt, dann wird das ganz schwer. Denn was in den nächsten 2 Jahren gewählt wird, das wird die Politik für die nächsten 2 Jahre in Deutschland auch bestimmen. Und das trifft nicht nur uns, sondern die anderen Parteien auch. Die Demokratie wird zu kämpfen haben. Da sind Leute da, die die Situation nutzen und missbrauchen. Und das ist die Schwierigkeit, mit der wir fertig zu werden haben. Wir müssen die Menschen informieren, wir müssen ihnen sagen, was ist. Sie müssen das begreifen können. Nicht alle wollen das und legen auch Wert darauf, aber viele doch. Und das muss forciert werden. Da müssen wir als Partei feste dran arbeiten, die anderen Parteien auch.
Es geht aber, so habe ich Sie immer wieder verstanden, es geht gerade nicht nur um die SPD. Sie haben es gerade auch gesagt, es geht um die Demokratie. Da müssen, wie die Sozialdemokraten immer so schön sagen, da müssen sich alle unterhaken, alle demokratischen Parteien.
Ja, und da zähle ich die dazu, die jetzt regieren, die SPD, die Grünen und die FDP, aber auch natürlich die CDU, CSU. Ich zähle auch die Linke dazu. Das wird schon so sein. Wir werden uns unterhaken müssen bei allem Streit, den es auch untereinander gibt. Richtigerweise Streit um den richtigen Weg. Wir müssen es unterhaken, dürfen da keine Lücke lassen für die Demokratie. Das muss man den Menschen auch sagen. Und wir Alten haben das ja alle schon mal erlebt. Die ganze Scheiße nach 45, den Krieg und ich habe da noch Bomben erlebt und Tote und alles, was man will, Hunger. Und das ist alles gekommen wegen der Nazis und wegen des übertriebenen Nationalismus. Und das ist so eine Gefahr, die da kommt. Und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja an vielen Stellen in Europa auch so. Und das ist wirklich eine kritische Situation für diese Region. Und die Welt, da sage ich mal ein bisschen hochmütig, braucht auch dieses demokratische Europa. Das ist einer der wenigen Punkte in der Welt, wo man eigentlich sagen kann, die können Demokratie und die müssen das auch machen und müssen das auch in die Welt schicken.
Eine Ursache sicherlich für den Aufstieg der Rechtspopulisten, der AfD, ist ja auch die Flüchtlingspolitik. Da werden ja auch immer wieder Fremde, Zuwanderer, Flüchtlinge gegen die, Biodeutschen gestellt. Ja, Bürgergelddiskussionen erleben wir gerade. Die SPD versucht da zu korrigieren. Würden Sie sagen, hat man da Fehler gemacht, dass das Bürgergeld jetzt zu hoch ist?
Komme ich sofort drauf, aber in den letzten 10-12 Jahren sind etwa 10 Millionen Menschen mehr nach Deutschland reingekommen, als weggezogen sind. Und wenn nicht viele neu gekommen wären, dann hätten wir große Probleme auch am Arbeitsmarkt. Wenn man sich mal anguckt, wer alles im Pflegebereich, der bin hier weit unterwegs, wer da alles arbeitet, wer da alles an den Menschen hilft und mitmacht, da sieht man auch, wie gut wir die Leute gebrauchen können. Also das ist keine Frage, ob man mit denen was machen kann hier, sondern die Frage ist, wie kriegen wir die Integration hin? Wie hilft man denen, die da guten Willen sind und kommen? Und was kann man machen, um sich zu schützen gegen die, die das aus unehrlichen Gründen tun? Das gibt es auch. Es gibt auch welche, die kommen ganz klar mit der Absicht, Rabatz zu machen und vielleicht werden sie von irgendjemandem auch noch angefeuert, ich weiß ja nicht. Und da muss man auch dann deutlich und klar sein und sagen, so geht das nicht. Also die müssen schon sich dann auch der Demokratie und ihren Regeln stellen. Und insofern war ich auch 2015 bei denen, die zu Merkel gesagt haben, ja, das ist eine Notsituation, machen Sie jetzt auf, wir müssen die Menschen reinlassen, wir können die nicht da am Zaun verrecken lassen und nicht im Graben fallen lassen und wir müssen denen helfen. Das sind schwierige Situationen.
Haben Sie damals 2015, als diese große Zuwanderungswelle ja zu verzeichnen war, haben Sie da auch so gedacht wie Merkel, die gesagt hat, wir schaffen das? Weil heute sagen ja viele, auch Sozialdemokraten in den Ländern, in den Kommunen, wir schaffen es nicht mehr.
Wir schaffen das, war ja ein Appell. Sie hat ja nicht überhaupt, das wird leicht so, das ist locker, sondern wir schaffen das, hieß ja nun, hakt euch unter und kämpft miteinander, dass wir es hinkriegen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Menschen helfen. Und wir haben auch ganz viel hinbekommen. Da sind viele integriert worden an der Stelle. Aber da muss man sorgfältiger sein. Das fängt bei der Schule, bei der Bildung an, bei den ganz Kleinen. Die kleinen Kinder müssen Gelegenheit haben, Deutsch zu lernen. Dann haben die auch eine Chance, in der Schule zu bestehen und dann sich auch ins Leben zu integrieren.
Nochmal gefragt nach dem Bürgergeld. Da haben wir gerade die Diskussion, ob ukrainische Flüchtlinge Bürgergeld beziehen sollen. Wir haben auch die Diskussion, ob das Bürgergeld zu hoch ist. Sigmar Gabriel hat letztens bei uns im Deutschlandfunk gesagt, die SPD war eigentlich immer die Partei der Arbeitnehmer. Um die muss sie sich kümmern. Und sie waren nie die Partei der Sozialhilfenehmer.
Aber das ist Unsinn. Wenn Menschen keine Arbeit haben, dann kann man denen nicht sagen, du arbeitet mal schön, sondern da muss man denen noch helfen.
Aber lohnt sich Arbeit noch? Das ist ja die Frage.
Natürlich lohnt sich das. Sind ja genug Stellen frei in Deutschland. Und die Arbeit haben, und die einen gerechten Lohn bekommen, die können auch davon gut leben. Und das sind die allermeisten in Deutschland. Und da haben wir auch als Partei und als Politiker eine ganze Menge dazu beigetragen, dass das so funktioniert. Aber es gibt immer auch wieder Bedarfe des Nacharbeitens und des Sagens, da sind wir noch nicht gut, da müssen wir besser werden. Und es gehört auch dazu ganz klar, dass man sich Gedanken darüber macht, wie hoch muss Bürgergeld eigentlich sein, ja oder nein. Das Argument, dass bei denen kommt, die sagen, die da aus der Ukraine kommen, die kriegen die Bürgergeld, das darf nicht sein, ist ja, die müssen zu Hause kämpfen. Das sage ich im Grunde auch. Aber ich gestehe auch, dass die Menschen da unterschiedlich sind und dass manche das nicht wollen.
Die SPD und Olaf Scholz als Kanzler versucht, sich zu präsentieren als Friedenspartei. Auch bei den Europawahlen hat man das plakatiert. Sicherheit, Frieden. Sie haben vor vielen Jahren im Deutschlandfunk, wir hören uns das gleich mal an, im Gespräch mit unserem damaligen Chefredakteur Rainer Burchardt den folgenden Satz gesagt.
Ich bin kein Pazifist. Die ganze sozialdemokratische Idee war keine pazifistische, sondern man darf sich schon wehren. Das glaube ich schon, dass das so ist. Man darf den Krieg nicht anfangen, aber man darf und muss sich auch nicht unterbuttern lassen.
Warum ist das, diese Aussage, offenbar kein Konsens in der SPD?
Gut, es waren bei uns immer auch Pazifisten und in anderen Parteien möglicherweise auch. Aber es geht ja eigentlich darum, ob die Demokratie wehrhaft sein muss oder wehrhaft sein darf. Und da sage ich ja. Und ich glaube auch nicht, dass Wahlkämpfe günstig sind, in denen man so tut, als ob man, wenn man nur wollte, den Frieden mal eben hinkriegen kann. Bei dem Verbrecher Putin, den wir da im Moment gegen uns haben, da ist das keine Frage, ob wir guten Willens sind, sondern ob wir ihm zeigen, Europa steht, die Demokraten stehen und wir helfen auch den Ukrainern. Und wir würden auch anderen helfen.
Es sind immer mehr in der SPD, die sagen, wir müssen jetzt Verhandlungen führen. Da sagen die anderen, mit wem soll ich verhandeln und warum sollte man jetzt verhandeln? Wir dürfen keine weiteren Waffen liefern. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, hat viel Prügel einstecken müssen, weil er gesagt hat, man müsse diesen Konflikt jetzt einfrieren. Geht es da im Hintergrund auch immer darum, dass das Erbe von Egon Bahr und Willy Brandt, Wandel durch Annäherung, Ostpolitik, dass das verunglimpft werden könnte? Haben da viele Angst vor?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das damals richtig war, was da gemacht worden ist und dass das auch geholfen hat, in Europa Frieden zu sichern. Und sowohl die Amerikaner, die nach dem Krieg hier eine gute Rolle gespielt haben, als auch Russland, die eine gute Rolle gespielt haben für die DDR, soweit das überhaupt möglich war, gehörten zu dem Ganzen dazu. Und da, glaube ich, macht es keinen Sinn, das im Grundsätzlichen zu diskutieren, sondern es hat ja auch schon Leute gegeben in Russland, in der UdSSR in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die keine Kriegstreiber waren. Das ist Putin, der das wieder eingefangen hat und der als Herrscher in dieser Region gerne regieren möchte und deshalb auch die Sachen so vorantreibt. Und deshalb sage ich auch, da darf man nicht nachgeben, da muss man deutlich sein und nötigenfalls auch bereit sein, sich zu wehren, ganz handfest.
Muss man da vielleicht auch am Geschichtsbild der SPD arbeiten? Heinrich August Winkler, Historiker, SPD-Mitglied seit vielen Jahren, der hat von einer Verklärung gesprochen. Da werde Egon Bahr zu sehr als, so hat er gesagt, Säulenheiliger dargestellt. Er habe auch Fehler gemacht, Egon Bahr.
Die kann man alle zitieren, aber ich zitiere dann auch Helmut Schmidt. So als Helmut Schmidt den NATO-Doppelbeschluss gefordert hat, hat es einen Parteitag gegeben, da hatte er, glaube ich, 8 oder 10 Stimmen. Die anderen Stimmen waren gegen ihn, meine leider auch. Aber was für ein Mann war das?
Warum haben Sie dagegen gestimmt?
Oft an ihn, ja, weil das war in unserem Gefühl, man darf nicht aggressiv sein, man darf das nicht ausdrücken, man muss deutlich machen, dass man Frieden haben will. Das wollte er auch. Aber seine Botschaft war ganz klar: Wer als Erster anfängt, fällt als Zweiter. Und das haben wir als Partei bei ihm bekämpft, aber ich glaube, er hatte recht. Und das hat leider der Putin bewiesen, nicht die, die vor ihm waren.
Also hat Sie das auch geprägt, weil damals haben Sie ja dann offenbar anders gedacht als heute. Heute würden Sie sagen, so ein NATO-Doppelbeschluss und diese Aufrüstung, die wir jetzt erleben, ist unumgänglich.
Ich habe da, klar. Ich habe da meine Meinung an der Stelle geändert, weil ich damals noch nicht und die meisten von uns nicht die Aggressivität von Russland wirklich ins Kalkül gezogen haben, weil wir dachten, das wird irgendwie friedlich, das verteilt sich jetzt irgendwo so. Aber das hat sich aufgebaut und das ist jetzt auch wieder da und jetzt gibt es inzwischen ganz andere Konstellationen. Da kommt die ganze Demokratiefrage mit ins Spiel und wir haben jetzt allen Grund, wehrfähig, kriegsfähig, nötigenfalls auch zu sein, wenn es Leute wollen. Wir dürfen nicht Anlass sein und Grund geben dafür. Aber wir müssen signalisieren.
Sie waren selbst Wehrpflichtiger, Panzergrenadier in einer schwierigen Zeit im August 61, Tag des Mauerbaus, 13. August.
Da wurde die Mauer gebaut. Wir waren umgezogen von Höxter mit unserer Bataillon von Höxter nach Osterode. Wir konnten fast hingucken.
Hatten Sie Angst, dass das eskalieren
Angst nicht,
könnte?
Aber keiner wusste das. Die zu Hause, die haben schon Angst gehabt. Was wird denn da jetzt eigentlich? Das war gar nicht so einfach, ja.
Wünschen Sie sich heute die Wehrpflicht zurück, so wie Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der sich aber nicht so recht durchsetzen kann in seiner Partei?
Also Peter Schruck und ich waren damals, als wir es abgeschafft haben, wahrscheinlich die Einzigen. Wir haben intern darüber gesprochen, aber wir konnten das auch nicht mehr aufhalten. Ich habe das nicht für nötig gehalten, aber das ist nun passiert und es ist ganz schwierig, den Weg wieder zurückzugehen. Aber dass Wege gesucht werden, um den nötigen Nachwuchs zu haben, denn es ist eine Illusion zu sagen, wir sind wehrfähig, aber du hast keine Soldaten oder nicht hinreichend Soldaten. Wenn, dann musst du im Zweifelsfall auch zeigen können, nicht nur die Bomben sind da, sondern auch Menschen sind da.
Sie sind Jahrgang 40, haben das Ende des Krieges ja als kleines Kind noch miterlebt, haben so ein ganz paar schwache Erinnerungen auch.
Ja, ich weiß noch, dass neben uns die Talsperre bombardiert wurde. Da war ich 4 Jahre alt, die ganze Nacht über. Und eine andere Talsperre, die Mönetalsperre, wurde auch getroffen. Da sind ein paar tausend Menschen ertrunken. Ich habe noch gesehen, dass deutsche Soldaten mit erhobenen Händen dahergingen, andere deutsche Soldaten mit Gewehr im Anschlag dahinter. Das waren die Letzten, die in den letzten Tagen, Wochen weglaufen wollten, die nach Hause hin wollten und die dann erwischt wurden dabei. Wir haben Hunger gehabt. Wir wussten ein Jahr lang nicht, wo mein Vater war. Den habe ich erst kennengelernt. Da war ich 6,5. Da kam er aus Krieg und aus Gefangenschaft dann wieder nach Hause zurück. Da hat unser eins wirklich gelernt, so Krieg ist des Teufels und das darf es nie wieder geben. Aber das hat Bedingungen. Das haben wir dann auch dazu lernen müssen.
Und Ihr Vater hat Ihnen damals gesagt, nie wieder Krieg, nie wieder deutsche Stiefel auf dem Balkan. Das hat Sie geprägt.
Da war ich 13, das war die Wahl 1953, zweite Adenauer-Wahl. Dann begann ich mich für Politik zu interessieren. Richter habe ich gesagt, was ist das mit der Politik? Er sagt, 2 Ratschläge. Erstens, geh nie in eine Partei. Das wusste ich besser. Und zweitens, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Was ich lange Zeit schick fand. Bis ich gelernt habe, dass das im Grunde auch eine nationale Komponente hat. Wir sorgen für uns und die anderen auf der Welt müssen gucken, wie sie klarkommen. Und wenn da in Ruanda Zehntausende Menschen verhungerten, dann sagte mein Vater, das ist schlimm, schlecht, dass der Herrgott das zulässt. Aber das ist nicht unsere Sache, da müssen wir selbst gucken. Und als aus Ungarn junge Menschen geflohen kamen, da war ja auch Revolution damals. Und wenn die waren bei uns. Ich sagte, ich habe die Ungarn kennengelernt. Mein Vater sagte, was machen die überhaupt? Die sollen nach Hause, die sollen zu Hause sich wehren und sollen da arbeiten. Die sollen sich nicht hier einen schönen Tag machen, die sollen nach Ungarn fahren, zurückfahren. So war das Denken. Und das ist etwas, was falsch ist. Das habe ich gelernt. War falsch.
Also Sie haben sich an beide Ratschläge des Vaters nicht gehalten. Weil was würde der heute dazu sagen? Also Sie sind in die SPD eingetreten.
Ja, ja, ja.
Und wir haben Auslandseinsätze deutscher Soldaten gehabt.
Ja. Das weiß ich nicht, ob er klüger geworden wäre dabei. Das war natürlich eine Generation, die noch anders geprägt war. Er war kein Nazi gewesen. Also der hat mir immer Angst gemacht vor dem Braunen und sagt bloß nicht wieder und so weiter. Und als ich dann Sozi war, das hat er locker getragen. Das war nicht das Problem. Er war eigentlich CDU-Wähler, aber das hat ihn nicht berührt. Aber jedenfalls, er wollte, dass wir uns aus der Welt raushalten. Und heute müssen wir sagen, nicht aggressiv sein. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, sondern wir müssen auch, und da hat Mütze nicht natürlich auch recht, immer wieder, wir müssen auch Frieden wollen und müssen ihn suchen und müssen in den Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir das auch anschieben. Beide Wahrheiten sind richtig und wichtig. Manchmal kannst du einfach irgendwas nicht lange erklären, da musst du denen ein Bild vor Augen führen und da laufen die dann auch hinterher und das finden die dann auch gut.
Meister der knappen Ansagen. Von der Kommunal- in die Bundespolitik.
Sie kommen aus einem katholischen Elternhaus im Sauerland, zentrumsnah war das. Ihr Vater, sagten Sie gerade, war CDU-Anhänger, Wähler. Warum sind Sie in die SPD geraten?
Also erstmal war es so, dass ich 25, 26 Jahre alt war, als ich endlich kapiert habe, es kommt nicht darauf an, dass du alles besser weißt. Ich habe viele Leserbriefe geschrieben und habe diskutiert mit allen möglichen Leuten, aber habe immer gedacht, das kann ich alleine. So, ne? Ich gehe nicht in Partei und sowas. Und da habe ich kapiert, kommt nicht darauf an, dass du es besser weißt, sondern dass du es besser machst. Du musst was tun. Und ich habe lange oft überlegt, wieso bin ich ja eigentlich diesen Weg gegangen. Möglicherweise hing es damit zusammen, dass in dem Jahr im Frühjahr meine erste Tochter geboren war. Und irgendwo war das der Vaterinstinkt. Ich habe jetzt Verantwortung für das Ganze. Und das hat mich dann doch erreicht irgendwo. Und dann bin ich in eine ganz andere Kategorie reingekommen. Vorher war ich der Junge, der seinen eigenen Weg da sucht. Und dann Familie und dann Kinder. Und ich wollte auch für die, dass wir in einem friedlichen Land leben und in einem demokratischen Land. Und deshalb habe ich mich dann auch da engagiert. Ja.
Es war ja nicht zwangsläufig, dass Sie in die Bundespolitik gegangen sind. Sie wollten mal Oberbürgermeister werden. Sie haben angefangen, Politik zu machen im Stadtrat von Sundern im Sauerland, haben eigentlich die Kommunalpolitik immer als große Chance gesehen.
Das war 1969. Ich war in Sundern da und habe dann auch zum ersten Mal bei der Kommunalwahl mitgemacht und auch den Wahlkreis direkt gewonnen. War natürlich ein großer Ehrgeiz dann im Rat. Ich habe auch 10 Jahre lang im Rat mitgearbeitet, auch als ich dann schon im Bundestag war. Nun, weil mir das einfach Spaß macht, weil das so konkret ist, die Kommunalpolitik. Da kannst du dich richtig kümmern um die Frage von Wohnen und von Betreuung und von Wasser und 1000 Sachen, die da auf einen zukommen. Ich war ja sozusagen als Industriekaufmann war ich sehr pragmatisch auf Ergebnisse ausgerichtet. Und das sollte ich mir nicht allzu lange erklären lassen, sondern ich konnte mir genau vorstellen, das sind Grundstücke, wem gehören die eigentlich, wieso sollen die im Augenblick verkauft werden, das wäre die falsche Stelle, an der man baut, was ist da für Grundstücksinteresse hinter und wo wird gebaut und was kann man den Leuten, die schlechte Wohnungen haben, sagen, wo man noch bauen kann hier.
Sie sind dann 1975 zum ersten Mal in den Bundestag gekommen und Sie hatten, ich glaube, in dieser Zeit eine Begegnung dann, als Sie in den Bundestag kamen, mit dem Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner. Der hat Ihnen mal gesagt, pass auf, dass du nicht austrocknest. Ja. Das ist auch so ein Zitat, was Ihr Leben durchzieht. Was hat er damit gemeint?
Das war, als ich in den Bundestag kam. Ich bin nachgerückt für Fahrtmann und dann hatte ich eine Audienz bei ihm, eine halbe Stunde. Er saß da, paffte, sag mal, sagt er. Und dann habe ich ihm eine halbe Stunde erklärt, wie das so ist bei jungen Leuten, die da reinkommen, wie das ist auf der Welt und was wir für Politik in Deutschland machen müssen, wie das alles so geht. Er hat das kommentarlos sich angehört, nach einer halben Stunde sagt er, muss jetzt weg, sehen uns wieder und pass auf, dass du nicht austrocknest. Er war schon draußen, ich saß noch ganz verdattert da, was meint ihr eigentlich? Und mir ist schon klar geworden hinterher, ich war voller Begeisterung für die Sache, und habe auch versucht, ihm, dem alten, erfahrenen Mann, das näher zu bringen und ihn auch mit zu begeistern. Und er wusste, wenn man in diese Mühle reingeht, der Politik, das ist ja auch eine Mühle, dann kann man auch leicht müde werden und irgendwo wieder weglaufen. Und bei mir war das 1982, ich war 7 Jahre Bundestagsabgeordneter, da gewann Kohl die Abstimmung gegen Helmut Schmidt. Ich verstand die Welt nicht mehr. Und habe daran gedacht, aufzuhören. Das hat alles gar keinen Zweck. Du strengst dich an, weiß Gott, wie hier. Wir machen gute Politik und dann passiert das. Aber trotzdem bin ich dann dabei geblieben und ich bin heute dankbar. Ich habe mein Leben leben können, so wie es für mich das Beste war. Politik war das Richtige für mich, ist das Richtige für mich.
1998 dann, Gerhard Schröder wird Bundeskanzler, große Aufbruchsstimmung. Auch Sie sind dann mit nach Berlin gegangen, waren zunächst Bauminister, haben den Umzug auch mit organisiert. Aber dann kam ja schnell wieder die Ernüchterung. Dann lief es nicht gut in der rot-grünen Koalition. Dann gab es eben auch das Problem mit Krieg und Frieden, Balkaneinsätze. Das hat auch die SPD damals schon zerrissen.
Ja, es ist so. Ich bin also gerne in die Bundespolitik dann gegangen, wurde dann Bundesgeschäftsführer und hatte den Auftrag, den Wahlkampf zu führen. Das war ein guter Wahlkampf, der Kamper-Wahlkampf, der sogenannte 98. Und das war ein unglaublicher Sieg, den wir da hatten, zusammen mit den Grünen. Und mein Gefühl des Abends war, ich weiß es noch, das ist eine Menge an Zustimmung, die wir haben, da werden wir 15 bis 20 Jahre Politik machen können.
Hat nicht geklappt.
Und das hätten wir auch gekonnt. Naja, weshalb hat es nicht geklappt? Weil am 11. März, und darauf bin ich, deshalb bin ich ewig sauer an der Stelle, am 11. März des kommenden Jahres Lafontaine weglief. Er legte sein Mandat nieder, seinen Vorsitz nieder und sein Ministeramt nieder. Und hat dann gegen uns mobilisiert in den Gewerkschaften, hat eine neue Linke aufgebaut. Und nach 7 Jahren war dann diese Koalition vorbei. Das war ganz erheblich sein Werk und das verzeihe ich dem auch nicht. Und da war ich schon sauer auf die Bahn. Aber ich war dann bereit, mich auch da reinzuschmeißen und dabei zu bleiben.
Waren Sie denn überzeugt von der Reformpolitik Gerhard Schröders?
Ich habe ja fest mitgemacht dabei. Ich habe ja die Agenda an vielen Stellen deutlich mitbestimmt. Insbesondere was die Frage der Verrentung angeht und all diese Dinge, das war nicht leicht. Das sind schwierige Zahlen, mit denen man es da zu tun hat. Das ist auch heute noch so. Aber ich stehe dazu, dass wir das ganz gut gemacht haben und dass Schröder auch alles in allem anschließend nicht in den Irakkrieg ziehen, ein guter Kanzler gewesen ist.
Sie haben damals aber auch gesagt, als es losging mit der Agenda 2010, Reformpolitik in Zeiten leerer Kassen und einer hohen Arbeitslosigkeit zu machen, das ist verdammt schwierig.
Ja, aber wir hatten keine Alternative. Wir mussten da irgendwie durch. Wir mussten konkret werden. Und das kann ich heute auch nur wieder empfehlen. Werdet konkret. Sagt den Leuten, wie die Situation ist und sagt, was getan werden kann. Glaube, dass wir stark genug sind, das Land gut voranzutreiben. Das haben wir damals auch geschafft. Das hat der Herr Lafontaine auch nicht verändern können, sondern da sind wir ein schönes Stück des Weges miteinander gegangen. Aber dann war das halt vorbei in der Koalition und wir mussten dann in die große Koalition wechseln. Ja.
Bleiben wir noch kurz beim Jahr 2002, das Nein zum Irakkrieg. Ja. Das hat Gerhard Schröder damals mit die Wiederwahl gesichert. Wir haben jetzt den Eindruck, dass Olaf Scholz das mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine auch wieder zu spielen versucht.
Das weiß ich jetzt nicht, ob Sie das jetzt erfunden haben. Ich habe das nie gehört in den vergangenen Zeiten. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwo eine Rolle spielt dabei. Also ich würde das zumindest ablehnen. Das ist eine ganz andere Situation. Er musste sich damals behaupten gegen die Amerikaner, gegen die Erwartung, dass man mitzieht dahin. Und ich kann mich an ihn erinnern, wie er im Kanzleramt oben in seinem Zimmer rumlief wie ein Löwe im Käfig und sagte, was mache ich nur, das wird ein ziemlich schwerer Gang, ja. So, und da ist Merkel, die spätere Kanzlerin, in ziemlich gebückter Haltung in die USA geflogen und hat gut mit den Amerikanern geredet. Da war der Schröder wacher und auch energischer und durchsetzungsfähiger. Dafür habe ich ihn geschätzt.
Schröder hat dann, weil er so unter Druck stand, auch in der eigenen Partei keinen Rückhalt mehr hatte oder ihm der teilweise verloren ging. Sie mussten ja die Mehrheiten dann auch für die Agenda 2010 organisieren. Er hat den Parteivorsitz mit Tränen in den Augen abgegeben. Dann haben Sie übernommen mit dem berühmten Satz, Parteivorsitzender zu sein, das ist das schönste Amt neben dem Papst.
Ja, ja, ja.
Da kam das Katholische in ihn wieder durch.
Es sollte mehr ein Gag sein, es war so ein leichtfertiges Wort. Ich wollte auch niemanden da agitieren, da schon die Kirche an der Stelle schon gar nicht. Aber gut, ich habe das dann ganz gerne gemacht, aber die Situation war schon ziemlich schwierig. Deshalb bin ich da auch ein bisschen locker mit umgegangen. Er hat mich überredet, es hat ein paar Monate gedauert, aber dann habe ich gesagt, okay. Und das war ja auch die Situation, wo noch immer abgestimmt werden musste und wir hatten in der Koalition, in der zweiten Koalition 2002 bis 2005 hatten wir noch einen Überhang von 3 bis 4 Mandaten. Und dann gab es eine öffentliche Erklärung von sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten, in der 10 von uns erklärten, sie stimmen dem nicht zu. Das heißt, ich hatte die Botschaft öffentlich, du hast überhaupt keine Mehrheit da im Parlament. Und wenn ich freitags im Bundestag ging, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, als was ich wiederkomme, ob wir das gewonnen haben werden oder nicht und wie ich da zerflattert werden kann. Und deshalb habe ich immer mit Einzelnen noch geredet, dann Einzelne haben zugestimmt. Dann habe ich etwas gemacht, wo die mich für kritisiert haben, manche auch gehasst. Das kann man schon so sagen. Ich habe gesagt, wir machen nur namentliche Abstimmungen. Und bei den namentlichen Abstimmungen war der Vorteil, dass von allen Abgeordneten in dem Protokoll aufgelistet ist, wie die abgestimmt haben. Und ich habe denen gesagt, ich werde das Protokoll an eure Basis schicken. Und dann werden die sehen, dass ihr uns im Stich gelassen habt. Das wollten die aber auch nicht. Das heißt, wir haben dann mit ziemlich harten Karten auch gespielt. Auch das passiert.
Da ging es dann auch um Listenplätze für die nächste Wahl.
Ja, das kann alles eine Rolle spielen. Aber jedenfalls hatten die auch genügend Interesse, dann noch zuzustimmen. Und insofern habe ich das noch ein Stück weit retten können. Aber mir war schon klar, dass das eine ziemlich harte Nummer war, die meinem Ruhm nur nicht gerade gemehrt hat.
Ja. Auf der anderen Seite haben Sie auch immer wieder versucht, Mut zu machen mit Ihren berühmten, kurzen, prägnanten Sätzen. Fraktion gut, Partei gut, Glück auf. Das ist ja bezeichnend für Sie, sich so auszudrücken. Wir hören da noch mal ein paar Beispiele.
Meine Parole, Mundwinkel hoch, Ärmel hochgekrempelt, es geht um viel.
Heißes Herz und klare Kante. Das riecht sehr nach Schweiß und nach Anstrengung. Aber das ist besser als Hose voll. Das riecht auch nicht gut.
Tja, wie kam das, dass Sie sich immer so kurz prägnant ausdrücken wollten?
Naja, ich war, wie gesagt, ich habe Industriekaufmann gelernt, ab 14 Jahre. Und da ging es ja auch um Effizienz immer. Und was mir auffiel war, als ich dann in die Fraktion kam, die hatten 3 oder 4 Minuten Redezeit, dann hat sich einer gemeldet und erzählte dann was gut. Kam der Nächste, der erzählte, eigentlich dachte ich, das ist das Gleiche. Dann erzählten aber noch 3 dasselbe und das Gleiche, bis ich völlig sauer war. Was soll das hier? Ihr redet alle über denselben Platz. Da sagten die, ja, alle haben geredet, aber noch nicht alle haben auch gesprochen. Ja, das muss kommen. Da wollte ich immer eine andere Position zu machen und die haben das auch quittiert. Also das war eine gute Idee und meistens habe ich das irgendwie hingekriegt und hab damit ganz gut gelebt. Manchmal kannst du einfach irgendwas nicht lange erklären. Da musst du denen ein Bild vor Augen führen und da laufen die dann auch hinterher und das finden die dann auch gut.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem SPD-Politiker Franz Müntefering.
Der Olaf Scholz ist Kanzler und bleibt Kanzler an der Stelle. Und da gibt es im Moment gar nichts dran zu deuten. Alles jetzt darüber reden, kompliziert ja nur die Situation. Man muss jetzt vor allen Dingen überzeugen mit dem, was man jetzt macht. Das ist das Wichtigste.
Schweres Fahrwasser. Vom Umgang mit Krisen und Niederlagen.
Dann kam der 22. Mai 2005. Ich erinnere mich da sehr gut dran. Willy Brandt-Haus, Parteizentrale, die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Das war eine Katastrophe damals für die SPD, ist verloren gegangen an Jürgen Rüttgers, Christdemokrat. Das war auch irgendwie eine Quittung für die Agenda-Politik von Gerhard Schröder. Ich stand da im Willy-Brandt-Haus direkt hinter Ihnen und da haben Sie Folgendes gesagt.
Der Bundeskanzler und ich wollen den Führungsgremien der Partei vorschlagen, dass wir für den Herbst dieses Jahres Bundestagswahl anstreben.
Wann ist dieser Gedanke gereift? An dem Wahlabend oder haben Sie sich da vorher schon drauf verständigt?
Das war vorher schon klar, so auf dem Weg dahin. Es waren ja noch mehrere Sachen passiert. In dem Frühjahr war zum Beispiel die Wahl bei der Heide Simonis 5-mal schiefgegangen. Die Ministerpräsidentenwahl. Also das war eine sehr schlechte Stimmung. Und das hatten ganz offensichtlich auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gemacht. Anders konnte man sich das überhaupt nicht erklären. Und da haben Schröder und ich schon drüber gesprochen vor Nordrhein-Westfalen. Wenn das in Nordrhein-Westfalen klappt, dann ziehen wir durch. Wenn das aber nicht klappt, dann haben wir keine Mehrheit mehr. Und in der Fraktion kriegte ich auch schon mal Situationen, wo die mich überstimmt haben. Nicht so in primären Fällen, aber doch in einigen Fällen, die schon ganz schön wehtaten, wo die einfach was anders gemacht haben, dann, als wir beschlossen hatten. Das heißt, meine Autorität ging hin, Schröders Autorität damit auch. Und wir waren uns klar darüber, wenn das richtig schief geht in Nordrhein-Westfalen, dann müssen wir neu wählen und dann müssen wir das versuchen. Das haben wir dann auch dem Bundespräsidenten mitgeteilt. Und das war auch glaubwürdig da an der Stelle, weil alle sprach dagegen. Und deshalb gab es dann auch die Neuwahl und ja, die hätten wir sogar auch noch gewonnen, wenn nicht Lafontaine gegen uns organisiert hätte und wir 4,8% Verlust hatten und die Linke 4,7% mehr. Und das war die entscheidende Größe und deshalb standen wir da plötzlich da und hatten keine Mehrheit mehr mit den Grünen zusammen. Ich habe dann noch der FDP auch einen Wink gegeben, können wir nicht mehr, das wäre dann die Koalition von heute gewesen. Aber da haben die mir sagen lassen am Telefon von einer Mitarbeiterin, sie sprechen nicht mit mir. Damit war die Sache auch abgehakt und dann kam es eben zu Gesprächen mit Merkel und Stoiber und Schröder und mir. Und wir haben gesagt, wir lassen mal unsere Parteien das wissen, dass wir empfehlen, ein Gespräch zu führen, ob man eine Koalition hinbekommen kann. Und das war dann der Anfang von dem Zustandekommen dieser Koalition.
Gerhard Schröder hat ja wirklich gezockt und hätte es fast noch gewonnen. Emmanuel Macron nach der verlorenen Europawahl versucht es in Frankreich gerade auch. Und viele sagen, Olaf Scholz sollte das auch machen. Er steht mit dem Rücken zur Wand mit seiner Ampelkoalition. Er müsste die Vertrauensfrage stellen oder die Opposition sagt, er müsste auch jetzt Neuwahlen ausrufen.
Also dazu gebe ich überhaupt keine Meinung, auch keinen Hinweis, wie man eigentlich machen könnte. Da bin ich eben der Meinung, da passe ich sehr auf dabei. Ich will nicht zu denen gehören, die eine Meinung haben, aber keine Ahnung. Um das beurteilen zu können, was man da jetzt machen muss, da muss man Kanzler sein und Parteivorsitzender sein und ganz vorne da drin sein und muss beurteilen können, an welchem Rädchen man alles drehen kann und drehen muss. Und dann wird man den richtigen Weg finden. Ich bin sicher, dass sie das machen.
Aber Gerhard Schröder, wenn er jetzt in der Situation von Olaf Scholz wäre, würde es wahrscheinlich wieder so machen.
Weiß ich nicht. Müssen Sie Schröder fragen.
Haben Sie noch Kontakt zu Gerhard Schröder?
Nein, ja, das Letzte war, dass er nach dem 24.02.2022, als der Krieg begann, Putin und die Ukraine, dass er eben Brief geschrieben haben, die alten Vorsitzenden alle, und gesagt haben, wenn du als Sozialdemokrat anerkannt sein willst, dann musst du jetzt eine Position beziehen. Du kannst nicht sagen, da kann man halt nichts machen. Irgendwann hat er dann gesagt, ja, das sei ja ein Fehler, der Krieg, das sei ja klar. Und das bringt mich völlig in Rage, weil das ist kein Fehler. Fehler ist das Taktisches, aber das, was da passiert, ist ein Verbrechen. An den Kindern, an den Frauen, an den Soldaten, an dem ganzen Land. Und da kann man nicht sagen, ja, er hat sich da ein bisschen vertan. Und deshalb sehe ich nicht, wie wir da in Übereinkommen wollen. Und er hat sich nicht wieder gemeldet. Im Moment stört's mich nicht.
Glauben Sie denn, dass Gerhard Schröder mit seiner Haltung zu Russland, zu Putin in der SPD wirklich isoliert ist? Wenn man in den Osten schaut, dann haben doch viele, wir haben darüber auch schon gesprochen, viele doch Verständnis dafür.
Das weiß ich nicht. Das ist aber eben, wie gesagt, sind alles Dinge, die man mitbedenken muss, wenn man da eine Meinung haben will. Und dazu habe ich nicht genug Sach- und Fachkenntnis da an der Stelle. Und deshalb mache ich nicht irgendeine Meinung, die ich mir wünsche oder die ich mir so vorstellen könnte, sondern sag, ihr müsst alle Fakten sorgfältig prüfen. Und bis jetzt sehe ich, dass Sie da auf dem richtigen Wege sind.
Gerhard Schröder hat mal gesagt, so einen wie Sie hätte er, das ist immer schwierig mit Freundschaft in der Politik, aber so einen wie Sie hätte er gerne zum Freund. Sind Sie heute froh, dass Sie damals gesagt haben, nee, ich bin nicht der Kumpeltyp?
Nein, das war eine gewisse Brüskierung ihm gegenüber. Hätte ich nicht unbedingt machen müssen, aber es war schon ehrlich gemeint. Also jetzt schließen wir mal eben eine Freundschaft. Das war nicht meine Sache und deshalb habe ich gesagt, naja, nee.
Aber Freunden könnte man vielleicht auch eher und besser die Meinung sagen, jetzt im Fall von Putin.
No, das will ich gar nicht sagen, nein. Das Ganze hat insofern einen Hintergrund. Ich hatte in meinem Leben einen wirklichen Freund. Berthold, mit dem bin ich in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Und wir waren nicht jeden Tag zusammen, aber wenn wir was Wichtiges hatten, haben wir miteinander gequatscht. Der ist mit 33 Jahren tödlich verunglückt. Und das hat mich da an der Stelle fast umgeschmissen. Kann ich nur sagen. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr auf den Beinen stehen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass mich das ewig begleitet hat. Und deshalb bin ich, wenn mir einer sagt, ich will, sind wir Freunde oder so, dann muss ich immer daran denken. Aber wie gesagt, ich hätte die Nerven haben können, ihm eine andere Antwort zu geben. Ja.
Nach der knapp verlorenen Bundestagswahl 2005 waren Sie dann auch derjenige, der die Partei, und das ist vielen ja sehr schwer gefallen, in die Große Koalition mit Angela Merkel geführt hat. Wir erinnern uns noch an den berühmten Auftritt von Gerhard Schröder in der Elefantenrunde damals. Er wollte es nicht wahrhaben, dass die SPD verloren hatte. Sie haben nachher aber auch immer wieder gesagt, auch so ein kurzer, prägnanter Satz von Ihnen, Opposition ist Mist. Warum musste man die SPD immer wieder dazu treiben, Regierungsverantwortung zu übernehmen?
Wenn man eine Koalition hinkriegen will, in der man Politik gestalten will, ist das, glaube ich, immer die Überlegung wert, soll man das nicht versuchen, ja oder nein? Denn im Regieren, das ist schwerer, aber du kannst eher die wichtigen Dinge hinbekommen als in der Opposition. Und deshalb habe ich gesagt, lasst uns das machen, lasst uns einen vernünftigen Vertrag miteinander machen und dann gucken wir, was wir da rauskriegen können. Und das, was wir dann gemacht haben in der Koalition, war so schlecht nicht, glaube ich. Und wir haben eine Menge von dem, was wir uns vorgenommen haben, auch erreicht. Merkel musste zum Beispiel, das habe ich auch vorher gesagt, sie hatte damals immer gefordert im Wahlkampf, der neue soziale Markt, die neue Sozialpolitik, das war ihr großes Konzept. Und da habe ich gesagt, das können Sie vergessen. Wenn Sie das einmal sagen, dann wählt meine Partei die große Koalition nicht. Das müssen Sie vergessen, das müssen wir ganz wegnehmen. Da müssen wir was Eigenes finden für diese Koalition. Das hat sie auch gemacht. Wir haben ja alle nachgeben müssen an der Stelle, an verschiedenen Stellen.
Ja, und Sie haben dann als Arbeitsminister maßgeblich dafür gesorgt, dass die Rente mit 67 umgesetzt und eingeführt wurde. Da haben Sie sich in der eigenen Partei auch nicht unbedingt beliebt gemacht. Das haben viele dann auch korrigieren wollen über die Rente mit 63, 45 Arbeitsjahre. Ist eine Diskussion, die wir bis heute haben, ob wir kürzer arbeiten können oder vielleicht sogar noch länger als bis 67 ja, arbeiten müssen.
Aber, das habe ich aber damals nicht gezwungenerweise aufgegeben, sondern das war die Situation, die wir vorher in der eigenen Regierung ja auch schon sehen konnten, auch zusammen mit den Grünen. Wie sich das veränderte, wie die Menschen immer älter werden, die demografische Entwicklung spielte da eine riesengroße Rolle, immer älter wurden, wie auch immer mehr Menschen auch älter werden, noch arbeitsfähig waren. Es ist ja so, manche Menschen können mit 45 nicht mehr, manche können mit 70 oder 80 nicht mehr. Das ist sehr unterschiedlich. Und diese Fixierung auf den Ruhestand, wie wir das nennen, auf einen bestimmten Stichtag, auf einen bestimmten Geburtstag, ist ja eigentlich bisschen illusionär. Das ist für die Menschen sehr verschieden und deshalb glaube ich, dass wir auf einem Weg sind, dass die Menschen im älter werden, da sind wir immer noch da drin, auch länger arbeiten werden. Heute sind auch schon 15-20% von denen, die eigentlich schon Rentner sind, noch teilweise, zeitweise im Beruf tätig und das tut denen auch ganz gut und die bleiben das auch. Das wird eine immer größere Differenzierung geben da an der Stelle. Und deshalb ist die Rente 67 auch nicht kaputt. Manche reden ja so, als ob sie nicht gäbe. Die gibt es. Also da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Da ist viel zu gesagt worden, auch von meinen Gewerkschaftsfreunden. Und da sage ich Leute falsch. Da bin ich mir ganz sicher, wir sind da auf richtigem Weg.
Wenn Sie das vergleichen, das Regieren in der Großen Koalition war ja auch nicht einfach. Viele haben gesagt, die SPD lässt sich unterbuttern und wir müssen da raus aus der GroKo. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Ampelkoalition, hat es Olaf Scholz da jetzt noch schwerer?
Was war jetzt damit sehr viel komplizierter? Sehr viel komplizierter. Das ist ja das erste Mal, dass nicht Mitte links oder Mitte rechts zu organisieren ist, sondern das ist alles drin. Alle wichtigen Themen, die wir zurzeit haben, sind in dieser Koalition. Und deshalb ist die Lage auch für den Merz und für die Konservativen so schwierig. Sie können anfangen, was sie wollen. Alles ist schon entweder bei uns oder bei einer der anderen Parteien, die jetzt im Moment in der Regierung drin sind. Und das macht aber natürlich auch die Abstimmung schwer. Und der Fehler, der vielleicht gemacht worden ist in der Koalition, ist, dass man Koalitionsvereinbarungen gemacht hat nach dem Motto, da gibt es Probleme und die werden wir wie folgt lösen. Keine Legislatur läuft so, wie man sich das vorstellt. Keine. Und deshalb muss man Koalitionsverträge führen unter der Überschrift, da gibt es ein Problem und das werden wir gemeinsam vertrauensvoll versuchen zu lösen. Nicht Einzelheiten alle festlegen. Und dann im Gesetzesverfahren merken, das geht so überhaupt nicht. Und dann schreit der, aber wir haben das da drin stehen. Dann schreit der, ich habe das da drin stehen. Und das ist, als wir die Koalition mit den Grünen machten, 98, weil der Koalitionsvertrag vielleicht 50 Seiten oder vielleicht eher noch weniger. Der ist heute 7, 8, 9 Mal so dick. Das ist ein Handlungsbuch. Das führt ganz dicht an die Frage, ist das Parlament eigentlich ernst genommen an der Stelle? Kann das Parlament eigentlich noch was anders machen, als dem zustimmen? Lieber kürzere Koalitionsverträge und ein bisschen mehr Vertrauen zueinander. Ein bisschen mehr sollte man da haben.
Glauben Sie denn, dass Olaf Scholz auch Vertrauen wieder zurückgewinnen kann bei der Bundestagswahl? Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker, er hat Ausstrahlung, er kann Menschen mitnehmen, obwohl er sich ja auch klar für die Unterstützung der Ukraine ausspricht mit Waffen. Im Fußball würde man sagen, man muss den Trainer wechseln. Aber Sie sehen trotzdem Olaf Scholz als den Kanzlerkandidaten 2025?
Er ist zumindest jetzt der Bundeskanzler bis zur Bundestagswahl. Und für ordentliche demokratische Organisationen, das sind wir als SPD, haben auch einen ordentlichen Plan, wann man das entscheidet, wie man das genau macht. Und wir haben jetzt noch ein Stück Zeit, aber dieser Wahlkampf, der jetzt gelaufen ist, muss uns aber auch eine Lehre sein. Und man muss da intensiv drüber sprechen, wie bereitet man sich darauf eigentlich vor, auf diese Wahl. Der Olaf Scholz ist Kanzler und bleibt Kanzler an der Stelle. Und da gibt es im Moment gar nichts dran zu deuten. Alles jetzt darüber reden, kompliziert denn nur die Situation. Der innere Kreis, die müssen darüber sprechen, wie, mit welchem Zeitplan machen wir das eigentlich. Und ich bin sicher, da ist für die nächste Wahl ist überhaupt noch nichts entschieden. Es wird nur alles sehr bunt werden, aber man muss jetzt vor allen Dingen überzeugen mit dem, was man jetzt macht. Das ist das Wichtigste. Neue Menschen jetzt da reinzubringen und sagen, der könnte auch oder die könnte auch, halte ich nichts davon. Das ist
aber weit weg. Es wird wahrscheinlich niemand gegen Olaf Scholz in der SPD gewissermaßen putschen. Ein Gerhard Schröder hätte ihn vielleicht herausgefordert oder auch ein Oskar Lafontaine in einer solchen Situation. Also wenn, dann könnte es nur Olaf Scholz selbst tun und sagen, es klappt nicht, ich habe das Vertrauen in der Bevölkerung nicht, es muss ein anderer machen.
Nein, der muss jetzt im Moment muss er überhaupt nichts machen. Er muss nur regieren, so gut wie es geht. Und irgendwann, wenn diese Wahlperiode vorbei ist, dann wird man auch noch mal sehen, dass da viel Hektik drin gewesen ist, viel Wind um nichts dabei. Es sind auch ganze Menge gute Sachen gemacht worden. Und das wird auch weiter so sein. Und deshalb bin ich da ganz ruhig dabei. Also lasst euch nicht zappelig machen an der Stelle. Nur, wir müssen diesen Wahlkampf, der sich für nächstes Jahr da ankündigt, den müssen wir anders vorbereiten als den jetzt zu Europa. War zu wenig Herzblut in der ganzen Sache drin. Das wird im nächsten Jahr da sehr viel anders sein. Ich weiß nicht, wie das zum guten Schluss sein wird, weil man kann Sterben ja nicht üben. Gott sei Dank. Und deshalb, also bis jetzt habe ich da keine Angst davor gehabt, aber es überwiegt der Wille und die Lust, weiter zu leben.
Nach der Politik.
Herr Müntefering, Sie haben nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik auch angefangen, Bücher zu schreiben. Sie haben gerade in diesem Jahr eins veröffentlicht. Da geht es immer wieder auch ums Älterwerden. Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Das ist der Titel Ihres jüngsten Buches. Was hat Sie dazu bewogen?
Also ich bin da hingekommen, weil ich, als ich dann aus dem Bundestag ausgeschieden bin, Mitglied der BAXO wurde, Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation und bald die Vorsitzende, weil ich beim Deutschen Arbeiter-Samariterbund gewesen bin und da sehr viel Initiative gelernt habe. Und so ist das Älterwerden in dieser Zeit eigentlich mein Hauptthema geworden. Das hat natürlich auch viele politische Komponenten dabei. Insofern bin ich immer wieder auch an der Politik dran. Aber eigentlich heißt das Thema Älterwerden in dieser Zeit, was muss man mit den Menschen besprechen? Wie kann man gut älter werden? Wie kann man aus dem Älterwerden was Gutes machen? Wie kann man das Leben gut bestehen bis hin zum Sterben und bis zum Abschied nehmen untereinander? Darüber muss auch offener und ja menschlicher gesprochen werden und den Menschen helfen, dass sie nicht in Einsamkeit fallen, dass sie Kontakte behalten, dass sie aber auch sozial gesichert sind. Sehr wichtig, das ernst zu nehmen dabei, dass die Gefälle zwischen Land und Stadt, die immer stärker werden, dass wir die sehen, dass eine neue große Gruppe von Menschen reinwächst in das Alter, die ganz dringend die politische Aufmerksamkeit braucht an der Stelle. Da bin ich noch gerne bereit, ein Stückchen mitzuhelfen und wenn mir dazu was einfällt, schreibe ich das auf. Zwei Bücher habe ich geschrieben zum Thema selbst. Und jetzt habe ich ein kleines Buch geschrieben, wo ich einfach Erlebnisse aus meinem Leben genommen habe und sozusagen in einer Sprechschreibe, Sie haben das eben schon angesprochen, als kurze Sätze, in einer Sprechschreibe bestimmte Dinge aufgeschrieben habe.
Auch in Gedichtform?
Nee, Gedichte schreibe ich nicht, bin kein Poet, aber es sind schon Reime zum Teil. Zum Teil sind es Reime, zum Teil sind es auch normale Texte. Und da arbeite ich mich an allem ab, was halt für ältere Menschen wichtig ist.
Dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit dem demografischen Wandel, mit dem Älterwerden, hat das auch damit zu tun, dass Sie Ihre Frau in den Tod begleitet haben? Ich erinnere mich noch gut, Sie sind als Arbeitsminister zurückgetreten. Ich stand gerade an der Tankstelle, hörte das bei uns im Radio und habe gedacht, verdammt, Respekt.
Nicht alleine. Also ich habe auch schon im Bundestag, als ich noch in der Fraktion war, habe ich schon einen Arbeitskreis geleitet, der kümmerte sich um das Älterwerden in dieser Zeit, weil ich einfach sehe, dass die Politik, die praktische Politik, da eine ganze Menge von Herausforderungen hat und dass es im Bundestag eine Gruppe von Abgeordneten braucht, die dieses Thema sehen, die daran arbeiten, die auch mit den großen Organisationen in Kontakt sind und mit denen darüber sprechen, was muss eigentlich passieren, was kann man eigentlich tun. Und deshalb habe ich mich da reingeschmissen. Ich halte das für ein ganz wichtiges, auch zukunftsfähiges politisches Thema.
Sie haben sich dann auch viel mit Sterbehilfe beschäftigt und sich dagegen ausgesprochen.
Das ist ein bisschen missverständlich, wenn man das so sagt. Also sich helfen beim Sterben, das finde ich schon wichtig und das sollte man auch tun. Aber manche brauchen ja unter dem Wort Sterbehilfe, haben die ja die Idee und so gebrauchen sie das auch, dass man freiwillig in den Tod geht. Das ist nicht strafbar. Man darf sich selbst töten in Deutschland. Das ist so. Da sagen wir nicht mehr Selbstmord dazu. Das kann sein, dass Menschen das machen. Aber die, die leben, müssen denen, die da zweifeln, Mut machen zum Leben. Und denen sagen, ich zeige dir, weshalb und wie das Leben gut ist. Bleib dabei, wir helfen dir dabei. Und im Übrigen glaube ich, dass die Palliativ- und Hospizmedizin, die wir heute haben, eine große Hilfe ist. Und dass zu viele Menschen glauben, dass das Sterben eine große Qual ist für ganz viele. Aber mit den modernen Palliativ- und Hospizbetreuung auch zu Hause, auch die Pflege, die sich damit verbindet, deshalb brauchen wir auch Menschen, die da helfen, haben wir auch die Möglichkeit, die Menschen auf der letzten Strecke des Lebens zu begleiten und dazu beizutragen, das sage ich einen ganz schweren Satz, aber ich meine ihn so, dazu helfen, dass das Sterben gelingt. Dann sagen Menschen, wie kann Sterben gelingen? Doch, das kann gelingen. Das Leben kann gelingen. Und das Sterben ist das letzte Stück des Lebens. Das ist nicht irgendwas Totsein, sondern das kommt später. Das letzte Stück des Lebens ist das Sterben. Und am Ende des Sterbens steht der Tod. Der Tod ist ein Augenblick. Und dann kommt das Todsein. Und dieses Sterben ist etwas, was man, wenn man es erlebt hat, und das habe ich sowohl bei meiner Mutter als auch bei meiner Frau erlebt, dann natürlich auch noch mal sehr konkreter sieht. Das will ich nicht sagen, es müsst ihr alles mitmachen oder so, besser nicht. Aber es ist schon eine Hilfe für die eigene Orientierung.
Haben Sie Angst vorm Sterben?
Überhaupt nicht, hatte ich auch nicht. Ich will aber nicht den Mund zu voll nehmen. Ich weiß nicht, wie das zum guten Schluss sein wird, weil man kann Sterben ja nicht üben, Gott sei Dank. Und deshalb, also bis jetzt habe ich da keine Angst davor gehabt, aber es überwiegt der Wille und die Lust, weiter zu leben.
Aber Sie haben das schon angedeutet in unserem Gespräch. Sie finden keinen Halt, anders als viele ältere Menschen, im Glauben. Sie überlegen, aus der katholischen Kirche auszutreten.
Ja. Aber das ist nicht neu bei mir. Ich bin sehr katholisch groß geworden. Und als meine Mutter starb, da wusste die schon, dass ich nicht mehr praktiziere. Was für die eine traurige Sache war, die hat da drunter gelitten. Ich habe auch ihr zuliebe da nicht große Debatten dazu geführt, aber ich bin inzwischen der Meinung, nach allem, was ich in meinem Leben so erlebt habe, dass man da an der Stelle versuchen muss, so ehrlich wie möglich zu sein. Und deshalb habe ich in diesem Büchlein auch aufgeschrieben, dass ich da im Glauben keine Perspektive mehr sehe für mich. Und das Zweite ist, die Arroganz der Kirche, die Staat im Staat spielt, das ist für mich mindestens genauso wichtig, in dem Bemühen, da deutlich zu sein und zu sagen, nee, das will ich nicht mehr mitmachen. Das gilt sowohl bei den ganzen Sachen, die wir da hören jetzt, wo es Missbrauch gegeben hat an Kindern über lange Zeit, wo die nicht die der Polizei übergeben haben, der Justiz, sondern wo die da selbst durch eine Versetzung das mal eben klären. Kirche muss sich dem Staat und den staatlichen Regeln unterstellen, voll und ganz. Und das ist keine separate Vereinigung, die machen kann, was sie will. Und deshalb glaube ich, dass nicht nur ich, sondern auch überhaupt die Politik sich Gedanken darüber machen muss, ob wir uns das eigentlich auf Dauer so leisten und gefallen lassen können.
Herr Müntefering, spätestens zu Ihrem 90. Geburtstag, würde ich sagen, treffen wir uns hier wieder bei uns im Deutschlandfunkstudio. Ich danke herzlich
gerne,
für den Besuch.
Ich bin sehr dabei, sehr gern dabei. Ja.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Frank Capellan im Gespräch mit dem SPD-Politiker Franz Müntefering. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.